Herzlich willkommen zurück im Besenwagen und herzlich willkommen zu einem Jahr Besenwagen-Abenteuer. Ja, und wenn wir heute zu dieser besonderen Folge schon für unsere Zuhörer nichts Besonderes zu bieten haben, nämlich machen wir denselben Quatsch wie immer, dann haben wir wenigstens für uns ein bisschen was rausgeholt. Nämlich befinden wir uns heute in einem wunderbaren Sternrestaurant in oder bei Aachen. Darauf kommen wir aber später zurück. Ich bin Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin der Andi Stauff.
Und bevor wir zum Grund kommen, warum wir hier sind und wo wir hier sind und mit wem, besprechen wir erstmal wieder die Ereignisse der vergangenen Woche. Fossi, leg du doch mal los, weil du hast eben schon was angesprochen, wovon wir weniger Ahnung haben als du, nämlich Europameisterschaften.
Ach so, ja genau, da war ja was.
Viel kann es ja nicht sein.
Nee, so viel kann es nicht sein. Deswegen, da hört dann mein Kompetenzgebiet auch schon auf. Nee, bei den europäischen Nachwuchsmeisterschaften der U23 in Junioren gab es insgesamt 13 Goldmedaillen. Davon 2 fürs Team LKT Brandenburg.
Genau. 13 Deutsche.
13 deutsche Goldmedaillen. Ich weiß nicht, wie viele Bronze und Silberne, aber das ist schon Wahnsinn. Das ist ziemlich solide. Ich weiß nicht, ob der BDR schon mal so erfolgreich war.
Ja, Glückwunsch. Das
Danke.
Ist bei euch Fahrer Malcharek, glaube ich, ne?
Malcharek. Genau, und dann Banusch. Batzbag auch genannt, ah, oder ja. Elefanten.
Bugs Banusch.
Mensch.
Elefantenmensch.
Der wäre jetzt völlig an mir vorbeigezogen, auf jeden Fall. Wenn
die EM.
Ich das nicht bei dir auf Instagram gesehen hätte.
Ja, oder wenn du jeden Tag mir zuhörst auf Eurosport. Nee, nicht auf Eurosport. Oh, das war jetzt gerade ganz fatal. Ich korrigiere mich, das schneiden wir oder piepen wir bitte. Prost. Ja, das macht halt so ein Glas Wein auch mal. Nee, wenn du mir natürlich jeden Tag bei One oder bei Sportshow.de folgst, dann hörst du das ja eigentlich. Weil da habe ich ja jeden Tag ein Update gegeben.
Ja, so ganz, die ganze gesamte Dauer kann ich dir dann auch nicht folgen. Also irgendwann,
tust du aber immer, wenn relevante Themen sind, die dich irgendwie interessieren,
ja, dann bin ich da.
Da bist du sofort da.
Dann bin ich für dich da quasi.
Genau.
Und helfe dir ein bisschen unter deiner Hand.
Ja, wir sind nach einem Jahr auch mal wieder beim anderen Thema zurück, was im Schatten der alljährlichen Tour de France steht, wie die Europameisterschaften jetzt, ist nämlich der Giro Rosa. Die größte Rundfahrt für die Frauen, die natürlich auch irgendwie völlig untergehen. Also ich bekomme auf jeden Fall von jedem Frauenrennen mehr mit als von dem.
Und ich muss jetzt natürlich sagen, dass der Wunsch von Stauffi kam, das Thema aufzugreifen.
Das ist wahr, ja.
Stauffi, ja. Chapeau.
Ja, man muss ja auch mal korrekt sein, ne? Politisch korrekt im Besenwagen. Sind wir nicht immer?
Auf jeden Fall. Also,
wir stehen ja auch.
Wer, wenn nicht wir?
Gleichberechtigung und sowas, ne? Im Radsport.
Wir sind eine richtig bunte Truppe.
So, aber okay. So, Marianne Voss, wie viele Etappen?
Ja, auf jeden 3. Fall die eine.
Ja, okay, jetzt fangen wir. Wie viele Etappen hat Marianne Voss gewonnen? 3, oder?
Du sagst einfach mal 3.
Ich glaube mal 3. Dann die anderen Holländerinnen, die anderen Etappen, glaube ich.
Ja, so auf jeden Fall, Holland hat ziemlich abgesahnt da. Van Vleuten auch gewonnen, das Teil, relativ klar. Auch ohne Summit-Finish auf dem Gavia.
Ja, aber alle
das hätte es wahrscheinlich nur noch klarer gemacht.
Aber alle meinten irgendwie sie, also, oder ich habe nur so einen Kommentar gelesen, ich weiß nicht von wem der kam oder von welcher Rennfahrerin. Sie meinte nur, okay, der Alien ist weg, jetzt können die Normalsterblichen ihr Rennen fahren. Als sie an dem Schlussanstieg attackiert hat, ich glaube, der gewinnt ja mit 2 Minuten oder sowas, oder 3 Minuten sogar, das war ja brutal.
Was man auf jeden Fall mitbekommen hat, oder das erste, was ich mitbekommen habe, ist hier die jubelnde Australierin, die von Marianne Voss noch abgefangen wird. Gut, schon öfters mal passiert, immer wieder lustig.
Und dann am nächsten Tag nochmal.
Am nächsten Tag nochmal, zum Glück nicht dergleichen, aber ja, das kann man sich auf jeden Fall auch nochmal angucken, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir demnächst mal wieder eine Teilnehmerin vielleicht des Giro Rosa im Besenwagen haben. Man darf sich gerne melden. Ich würde mich freuen.
Deutschsprachig.
Ja, im allerbesten Fall, ja.
Österreicherin geht auch noch.
Oder Schweizerin. Na gut, dann kommen wir jetzt zum allüberstrahlenden Ereignis des Radsports. Tour de France. Paul Voss jeden Tag richtig hart live dabei. Also ich versuche es auch in passiver Weise, aber Paul Voss auch aktiv am Kommentatorengeschehen beteiligt. Deine Highlights der letzten Woche?
Bis jetzt Thomas de Gent. Das war schon sensationell.
War aber auch sonst eine richtig geile Etappe, auch das, was dahinter passiert ist.
Ja, genau, also war halt mega spannend. Und sonst, natürlich, dass Emo Buchmann heute quasi seinen Toursieg sicher gemacht hat. Wir sind heute an den Montag.
Grundstein zum Toursieg.
Genau. Mal Spaß beiseite. Ja, also die Gent war schon eine sensationelle Etappe, fand ich. Und selbst auch heute, die 10. Etappe war das heute, glaube ich.
Ja, lass kurz nochmal hier De Gent ansprechen.
Ja, das ganz klar. Also ich will nur kurz mal Highlights. Und heute die 10. Etappe, das Finale fand ich auch schon ziemlich geil. Wie dann irgendwie auf einer Windkantensituation so die Gesamtwertung schon eigentlich nicht entschieden ist, aber zumindest schon mal so eine kleine Vorentscheidung getroffen wurde. Und da verlierst du halt mehr Zeit als an wahrscheinlich jeden Berg in den Pyrenäen oder Alpen.
Ja, richtig gut. Nämlich De Gent-Etappe. Thibaut Pinot über eine richtige Harakiri-Aktion fährt sich Vorsprung zu den anderen Leadern heraus und gibt das dann heute wieder ab. Der wird sich auch richtig ärgern. Ja, diese De Gent-Etappe, ich weiß nicht, ich muss mal euch dazu konsultieren. Im Endeffekt sieht das aus, als hätte er es wirklich super schlau geplant und gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche, aber der wartet wirklich bis zu dem Berg, wo vielleicht auch schon voraussehbar war, dass dann ab da hinten die Post abgeht. Scheint sich ja auch noch Kraft bis dahin aufgehoben zu haben und geht dann weg von Demarki und zieht das dann halt Time Trial bis zum Schluss durch. Also er muss ja ab da schneller gefahren sein, weil Demarki stand ja dann.
Ja, also ich meine, du Moment. Hast Education First und Astana, die sind ja dann schon für, ich glaube, 15 Kilometer nachgefahren. Von der wusste, ich meine, das wusste er halt, dass die hinten voll fahren. Und dann klar, da ist irgendwann der Punkt, er hat dann, als Demarki stürzt oder halb stürzt, hat er ja auch schon gewartet. Und du hast dann in den Bergwertung auch schon gesehen, dass er mit Abstand der Stärkste ist, wie er da reagiert. Und ich glaube nicht, dass er ihn willens abgehängt hat, aber der hat einfach seinen Stiefel da durchgezogen und der konnte halt nicht folgen. Und ja. Und was ich halt noch viel beeindruckender fand, ist eigentlich, dass hinten Thibaut Pinot und Alaphilippe wirklich Vollgas hinterherfahren. Die waren jetzt nicht die frischesten, wo hinten der auch Radrennen war, aber die fahren da Vollgas hinterher. Auch mit, ob die jetzt Motorrad-Support hatten, keine Ahnung, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall riskieren die in der Abfahrt auch richtig was und die kommen dichter, aber nicht wirklich so richtig. Und dann war diese kleine letzte Welle so, bis, glaube ich, bis 3 Kilometer vom Ziel. Und da verliert er halt gar nichts. Wir haben immer die Zeit gestoppt von so Punkten und er hat nichts verloren, vielleicht eine Sekunde. Und die sind da hinten hochgesprintet und er fährt halt so mit einem großen Blatt da die Gänzteil halt hoch.
Er muss das stehen lassen, das große Blatt.
Ja, immer 8000 Watt halt, ne? Aber es war auf jeden Fall eine geile Etappe und auch verdient gewonnen, ja.
Ja, und auch so von Alaphilippe, das war jetzt ein bisschen absehbar, dass er es probiert, aber dass er es nochmal in dieser Manier dann auch macht und irgendwie für die Franzosen so diese zwei da zusammenarbeiten und dann auch wegkommen.
Aber ich
dachte so, als Pinot mitgeht, wäre das jetzt scheiße für Alaphilippe, jetzt wenn die da hinten alles dran setzen, die wieder einzufangen, aber haben sie halt nicht geschafft.
Ja genau, die haben alles dran gesetzt, aber der Sturz von Ineos hat halt auch einen Teil dazu beigetragen. Wobei, wenn die nicht gestürzt wären.
Thomas es ja gerade so wieder geschafft hat, dran zu kommen, ja, bevor es eskaliert ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, Thomas hätte es schaffen können, mitzufahren.
Ich bekomme gerade eine Einblendung mit den Wattzahlen von Thomas de Gent ist das wahrscheinlich, ne? An den verschiedenen Bergen und ja, das ist lustig auf jeden Fall.
Ja, aber
es wird auf jeden Fall.
Ich habe da irgendeinen Tweet gesehen, ne, wie man am besten eine Tour de France Etappe gewinnt, einfach die letzten Berge immer mit 420 Watt im Schnitt drauffahren oder so.
Ja, in seinem Fall ist halt
Watt
pro Kilogramm immer noch irgendwie irgendwas mit 6, weil so schwer, auch wenn er schwer aussieht, der ist ja gar nicht so schwer, aber trotzdem halt. Wenn Ineos nicht gestürzt wäre, glaube ich, wäre die Situation anders gewesen, weil die hätten halt Fahrer gehabt, die richtig hinterhergefahren wären hinter Pinot, weil Thomas fand das nicht so geil, dass er da die 30 Sekunden oder 25 Sekunden
bekommt.
Auf jeden
Fall, sind ja 3 Fahrer ausgeschieden in dem Moment im Endeffekt, ne? Das haben ihn noch
ja, die
zwei
waren,
wieder
die angefahren. Die waren nur noch zu zweit vorne, also ich meine, die genau. hatten keinen mehr zum Nachfahren.
Ja.
Und es wäre anders gewesen und ich glaube auch bei der Attacke, Thomas hätte reagieren können.
Ja.
Der hätte mitgehen können.
Stimmt, hast recht.
Also so stark wie der hingeht, der fährt da hin. Ja. Und fährt er auch selbst in dem Moment der Attacke, fährt er trotzdem noch weiter nach vorne. Alle sind so. Und er fährt dann den Sprint auch unten von vorne. Ne? Und die müssen sich hinten schon ein bisschen anstrengen, um da vorbeizufahren noch. Also der ist schon mega stark.
Ja, blöd für Ciccone, aber geile Etappe auf jeden Fall. Aber okay.
Aber Ciccone schien auch ein bisschen erleichtert zu sein, aus dem Trikot raus zu sein. Also.
Am nächsten Tag dann, es war natürlich auch ganz geil hier so von Impe und Thijs Benoot ist das. Aber was eigentlich geiler war, war die Attacke von Pössi. Unser Freund Lukas Pösselberger.
Pössi Power, ja.
Richtig strategisch angegriffen. Wir haben,
das war, ich glaube, es war kein Angriff, oder?
Warte, wir haben ein Statement von ihm dazu.
Okay.
Servus. Hallo. Da spricht der Lukas Pösselberger. Ich bin bei der Tour de France. Wir haben jetzt 10 Etappen hinter uns. Gestern habe ich es gewagt, mich in die Spitzengruppe zu begeben und habe natürlich mein Bestes versucht. Ja, und habe dann irgendwie geglaubt, ich bin Toni Martin oder Thomas de Gent. Wenn es ein bisschen besser getimt hätte, wäre sie vielleicht sogar ausgegangen. Auf jeden Fall bin ich gefragt worden vor der Etappe heute vom Alex Dowsett, ob ich es bereue, dass ich losfahre. Habe ich gesagt, ja, im Nachhinein gesehen schon, weil aber ich wusste nicht genau, wie der Schlussanstieg ist, aber habe mir gedacht, ja, ein bisschen bereue es schon. Und dann habe ich ihn während der Etappe getroffen und habe gesagt, ich habe meine Meinung geändert. Ich bereue es, in die Gruppe zu gehen, weil ich war den ganzen Tag so am Limit, dass ich mich eigentlich kaum bewegen habe können und einmal Position bringen und Flaschen holen und dann war der Tag für mich vorbei. Naja, der Besenwagen an sich hat mich noch nicht besucht und ich bin auch froh, dass ich ihn noch nicht so hautnah gesehen habe. Aber die Tour ist ja noch lang und als Mittelklasse Bergfahrer, Schrägstrich Klassikerfahrer, ist man trotzdem immer mit dem Schatten des Besenwagens unterwegs.
Ich denke halt, also die Kamera hat ja nicht eingefangen, wie er vor die Gruppe gelangt ist, das erste Mal. Also man wusste es ja nicht. Also ich habe es nicht gesehen, ich glaube die meisten nicht. Und auf einmal war er halt da vorne und hast du gesehen, wie er nur wartet, schon ihm den Gang rausnimmt und dann hinten die einfach nicht dichter kommen. Ich glaube, dann hat er, denke ich mal, den Funkspruch bekommen, Vollgas. Sah zuerst auch gut aus, ich meine, 40 Sekunden gehabt, aber dann der letzte Anstieg war dann doch zu schwer für ihn. Also ich meine, ohne dem wäre er bestimmt mindestens in der Gruppe von Nicolas Roach gewesen, also um Platz 3 war das dann ja. Ob es für ganz vorne gereicht hätte, weiß ich nicht, aber ja, war halt ein bisschen verpufft, das Ding. Aber trotzdem, Daryl Impey war schon krass, was er da gemacht hat. Auch taktisch war das schon ziemlich brillant.
Der ist ja auch komplett von vorne dann gefahren am Schluss.
Ja, der wusste halt, der ist jetzt Stäufende Arbeiten und er weiß, den muss er halt abstellen und der fährt da über die Kuppe auch rüber, sodass hinten fast noch Tischbino fliegen geht. Also es war ja schon echt richtig mit Schmackes und ja, verdient gewonnen.
So, Andi, jetzt kannst du mal kurz diese Windkantensituation von heute erklären. Das ist dann die latest News und auch der Beginn eines Sterns am Aufsteigen am deutschen Radsporthimmel.
Ah, der war schon am Aufsteigen, aber jetzt ist er oben im Horizont angekommen.
Er wird immer heller.
Ja.
Mitkommentiert von AD.
Ja, so wie es öfter mal bei der Tour ist, da gab es heute auch wieder eine Situation.
Aber auch nur, weil es Teams gibt, die Eier haben.
Genau, ja. Zum Beispiel Quickstep, die...
Die Koenig.
Die Koenig. Ja, da auf jeden Fall haben sich ja ein paar Teams, die haben die Gelegenheit genutzt und haben halt einfach auch versucht, auf der Windkante ein bisschen Zeit gut zu machen, was ja auch dann des Öfteren funktioniert hat in der Vergangenheit und auch heute wieder geklappt hat für den einen und für den anderen eben nicht so gut verlaufen ist. Und wie Fossi eben schon gesagt hat, ne, da werden halt doch gerne mal größere Zeitabstände gewonnen als bei so einer Alpen- oder Pyrenäen-Etappe. Und ich glaube, es war dann sogar IF, die das Ding dann irgendwann in die Hand genommen haben und
das ist eigentlich das
leider mit leeren Händen rausgekommen sind.
Ist ja wirklich das Lustige an der ganzen Geschichte. Ich gucke gerade mal irgendwie News, ob es irgendwas gibt von Uran Statement, weil IF hat das Ding ja ins Rollen gebracht quasi zum Splitten und Uran war nicht vorne. Anscheinend, also anders kann man sich ja nicht erklären, er hatte ja keinen Schaden, weil er war ja auch nicht in der ganz letzten Gruppe. Da musst du schon einiges falsch machen. Dass du auf die Windkante gehst, das Ding auseinanderrupst und dein Chef ist hinten unterwegs. Also das ist...
Aber eigentlich kann der das doch, ne?
Also Uran kann das eigentlich,
so ja. Der schlechteste von den
Gesamtfahrern. Aber dann hast du zum Beispiel so ein Statement von Richie Porte anscheinend, der sagt, der war in einer guten Position, aber er hatte die Kraft nicht, der konnte nicht mitfahren. Und aber dann sagst du, wie Thibaut Pinot, die hatten ja gar keinen vorne. Ich meine, der war schon... Also es war so vorherzusehen, dass da was passiert. Also wirklich für so lange, wo du hast ja auf der Karte gesehen, die fahren weiter runter, geht immer mehr in die Kante, auch Rückenkante zum Teil. Und da hast du vor dem Berg auch schon Wind gehabt, wo es gefährlich wurde. Da muss man die ganze Zeit bereit sein. Da kannst du nicht irgendwie hinten rumgondeln. Und auch genauso Vogelsang, der anscheinend sagt, er wusste nicht davon, dass eine Windkantensituation kommt. Da kannst du halt die Kompetenz der sportlichen Leitung auch ein bisschen hinterfragen. Oder
des Sportlers dann.
Oder des Sportlers, weil ich meine, jeder hat mittlerweile irgendwie einen Garmin, einen Wahoo oder was ich auf dem Rad, wo du eine Karte angezeigt bekommst. die Ding stellst du dir ein, dann merkst du, okay, jetzt ist Gegenwind, wir drehen nach links, dann ist irgendwann Kante. Also man muss halt auch mal mitdenken und das ist halt, oder die Sportleitung, wer auch immer, das ist schon so ein grober Fehler und da, das geht eigentlich gar nicht, finde ich. Also es ist so, wenn über Richie Porte hat die Beine nicht, dann musst du sagen, ja gut, in dem Moment nicht gut genug, aber wenn es halt so ein ganzes Team auch verkackt, so dermaßen, obwohl ja wirklich für 15 Kilometer vorher schon die Alarmsignale da waren, ne? Also was willst du noch mehr? Das ist, finde ich krass.
Ja, Straßenbreite oder so ist ja dann manchmal doch ein limitierender Faktor, ne? Also können ja nicht auch alle Teams.
Ja, aber hast du gesehen, wie die auf die Kante gegangen sind? Die sind auf die Kante gegangen und dahinter war eine Traube. Also es war nicht so, dass wirklich eine Linie war. Die Linie war hinten ab Position 50. Also die eine Reihe. Und davor war immer so eine Traube. Und auch De Koenig oder Ineos, die sind selten richtig auf die Seite gegangen, sondern immer so, dass hinter noch eine Traube war. Also, aber wenn du so als ganzes Team nicht da bist und die Kapitäne nicht, dann läuft da richtig was falsch. Das darf nicht passieren. Also.
Gut, wer auf jeden Fall da war und das jetzt richtig gut ausgenutzt hat, richtig strategisch, ist Bora mit Emo Buchmann, der jetzt schon auf dem 5. Platz ist und natürlich sich immer weiter vorarbeiten wird. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe mich ja gerade schon im Off quasi ausgelassen.
Echauffiert.
Ja, nein, also dass Emanuel Buchmann talentiert ist, stark ist, das Potenzial hat, Top 10 zu fahren, wenn alles gut läuft, sogar Top 5 und jetzt sieht es ja eigentlich noch besser für ihn aus. Im Zeitfahren ist er auch besser geworden und von daher läuft alles super. Was halt so weniger schön ist, ist halt so, wie das gehypt wird. Also so ein gewisser Hype ist halt auch notwendig, um sicherlich Zuschauer irgendwie an den Fernseher zu binden. Aber ich finde, das ist immer so ein schmaler Grat und wenn man den auf dem schmalen Grat nicht wandern will, was man vielleicht in Deutschland auch nicht unbedingt sollte mit der Vergangenheit, gerade zum Ulrich oder egal wem, ich meine, mit Toni gab es auch die Zeit, wo man dachte, der gewinnt die Tour in den nächsten 2 Jahren, dann vielleicht mal einen Gang zurückschalten und ganz normale Fragen stellen und nicht irgendwie nach der 10. Etappe Resümee ziehen und quasi so tun, als wenn man die Tour schon gewonnen hätte oder das Ding safe ist, weil bis jetzt sind wir noch kein Berg hochgefahren, der länger als eine halbe Stunde ist, schon gar nicht 3 davon hintereinander und ja, dass er es drauf hat, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur um, wie er mit dem ganzen Thema umgeht. Weil irgendwann ist auch so ein Sportler mal an so einem Punkt, wo der Mediendruck eventuell zu viel wird, egal wie cool er tut.
Und da könnte man halt vielleicht auch mal draus lernen, immer das so an einem Menschen so hochzuziehen und den hochzujubeln und dann im Endeffekt wieder den fallen zu lassen.
Ist, oder was ist auch halt immer. Echt ein schmaler Grat, ne? Wo du halt dann, du kannst ja jemanden feiern, aber halt nach heute so eine Etappe halt, war ja wirklich so überschwänglich, wo ich dachte, ey, alter Schwede, ey, was ist denn los mit euch? Irgendwie halt 2 Fragen weniger würden auch reichen. Ja.
Aber das ging ja jetzt auch schon länger so, ne?
Ich meine, ja,
aber ich glaube, ich nicht gefahren, weil davor, also bei seiner ersten Teilnahme war er auch schon so, sag ich mal, der beste deutsche Gesamtwertungsfahrer, der zumindest mal am Papier da am Start stand. Und dass sich da dann die Medien irgendwie immer so dran klammern, also was so was ganz Besonderes ist, also mich interessiert es ja wirklich nicht, solange der nicht da um den Toursieg mitfährt, ob der jetzt 8. oder 18. wird, ist ja letztendlich dann auch egal. So, also man fiebert ja auch nicht mit, weil das ist ja nach Platz 3 oder 4 maximal bei einer Gesamtwertung sowieso immer nur so, der wird als Letzter abgehängt und bleibt noch so ein bisschen mit dabei.
Ich glaube, das ist deine Wahrnehmung.
Ja, aber es war ja auch so, dass, ich meine, die letzten Jahre waren wir Deutschen ja sowieso immer verwöhnt, was Etappensiege anging. Da haben wir jetzt zwar dieses Jahr keinen dabei, aber die letzten Jahre war es eigentlich immer so, dass wir da genügend Leute am Start hatten, die potenziell eine Etappe gewinnen können. Warum man sich dann da immer so an den potenziellen Gesamtwertungsfahrer klammert. Also wie du gesagt hast, ne, vorher war es mal irgendwann Toni Martin. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Linus Gerdemann irgendwie mal bei der Tour am besten unter die ersten 10 fahren sollte. Und dann kommen halt irgendwie in den letzten Jahren mit ein paar Abständen immer mal wieder so Fahrer, auf die dann so viele Hoffnungen gelegt werden, obwohl es relativ unrealistisch ist und verstehe ich auch nicht im Verhältnis. Also warum freut man sich nicht lieber über zig Etappensiege von André Greipel, Kittel, Toni Martin, wer in den letzten Jahren noch alles bei der Tour eine Etappe gewonnen hat.
Ja, gut, so du musst eine Aufmerksamkeit irgendwie generieren. Die generierst du halt durch
irgendwie
Sensationen und sowas. Und wenn du halt, ich meine, ich arbeite ja jetzt da irgendwie auch ein bisschen mit für die Anstalt und man darf es auch nicht falsch verstehen, wenn ich es irgendwie sage, ich kritisiere das jetzt nicht in dem Sinne, aber ich finde es halt einfach einen Schritt zu weit. Aber es liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass es noch nicht allzu lange her ist mit einer eigenen Karriere und ich irgendwie Emo auch kenne ein bisschen. Und man natürlich die nähere Vergangenheit auch weiß, so mit den Rennfahrern und die Rennfahrer, die da betroffen waren, in dem Fall Linus oder vielleicht auch Toni, ja auch kennt, so und nicht und auch weiß, dass so ein medialer Druck nicht unbedingt hilfreich ist. Gerald ist ja auch ein gutes Beispiel. So, und da muss man vielleicht anders mit der Sache umgehen, aber ich kann es ja auch verstehen, dass man so, dass man sowas versucht aufzubauen, weil hier geht es ja letztendlich irgendwie auch um eine Quote und mit der Quote rechtfertigst du wiederum, dass du die Tour irgendwie überträgst und daran hängen dann andere Ratten, auf die in Zukunft übertragen werden. Das ist ja so ein Rattenschwanz. Aber wie gesagt, es ist ein schmaler Grat und man sollte eher das Ziel sein, darunter sich zu bewegen, als darüber. Und so gerade bewegen wir uns eher so ein bisschen darüber, gerade nach der Etappe heute. Es kann wieder verfliegen. Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt irgendwie eine Etappe. Ist alles noch so eng, die Abstände. Wenn der morgen eine Sekunde oder am Mittwoch eine Sekunde verliert, ist er auf einmal nur noch Sechster. So, er fährt da irgendwie ein gutes Zeitfahren, aber halt drei GC-Fahrer hinter ihm sind halt einen Tick schneller, 20 Sekunden, dann ist er halt auf einmal nur noch wieder Neunter. Weißt du, es geht halt so fix. So, also bist du halt nicht in den Bergen, bist eigentlich gar nichts gesettelt und deswegen, man kann es gut finden, dass er da jetzt ist, aber die Tour ist halt noch lange nicht zu Ende.
Und vielleicht sollten wir jetzt auch mal klarstellen, dass er sich da auch eigentlich nur auf die Vuelta vorbereitet. Also,
er verschießt für mich so ein bisschen seine Vuelta-Chancen.
Ich habe gesagt, dass er die Vuelta dieses Jahr gewinnt und da ist ja jetzt ganz klar, dass sich bei der Tour da jetzt nur drauf vorbereitet und das haben die Journalisten da wahrscheinlich auch noch nicht verstanden. Genauso wenig, dass man auch 8000 Watt auf dem Fahrrad fahren kann. Das
kam
auch in einem Interview mit Kittel, glaube ich.
Das war so geil. Also ich saß da in dem Regieraum, da kam die Frage rein. Also die Fragen werden ja bei der ARD vorsortiert und die Frage ging halt durch, so mit den 8000 Watt, weil die halt irgendwie auch so, ja, einfach so weit weg war. Und da konnten die das in der Redaktion schon nicht beantworten und auch Fabian Wegmann nicht und Florian Nass und die haben es halt nicht gecheckt und dann es war genau die gleiche Frage, die ging an Marcel Kittel und Marcel Kittel hat es leider auch nicht gecheckt mit den 8000 Watt und dem großen Blatt, leider, muss man da sagen. Und es versuche ich dich gerade Tag für Tag irgendwie bei der ARD mal aufzuklären, wo das eigentlich herkommt, damit da nicht komplett totale Verwunderung irgendwie herrscht. Die haben natürlich alle noch nie was von 8000 Watt gehört. Ja, die denken
was halt, für eine Welt leben die da eigentlich?
Ich weiß auch nicht.
In der Facebook noch der heiße Shit ist auf jeden Fall.
Gute. Gute ARD, was geht?
Ich finde, das war das beste Marketing, was man überhaupt noch kriegen könnte für 8000 Watt.
Der kommt, glaube ich, ja nächste Woche auch zur Tour.
Ich glaube, selbst Christoph Coudon weiß, was 8000 Watt ist. Ja, wenn du zu Christoph Coudon sagst, 8000 Watt, immer großes Blatt, der weiß der Bescheid.
Ja. Okay.
Ja gut, ich habe es schon angesprochen. Das ist unser Jubiläum heute irgendwie in irgendeiner Weise und zwar auch ziemlich pünktlich, denn bei der Tour de France letztes Jahr haben wir angefangen, hier mit Paul ein bisschen was aufzunehmen. Also kurz vorher haben wir schon mal diesen Teaser aufgenommen, glaube ich. Und dann war es genau der erste Ruhetag der letztjährigen Tour de France, wo Paul nach Köln kam und wir die erste richtige Folge aufgenommen haben. Auf jeden Fall sitzen wir dann heute, ein Jahr später, hier auch mal wieder alle an einem Tisch mit unserem Gast Robert Wagner. Hallo, Robert Wagner.
Hallo, Besenwagen, Jungs.
Und ich hatte das schon ein bisschen länger geplant. Ich glaube, ich habe vor einem halben Jahr auch schon mal gefragt. Denn Robert Wagner und ich haben einen gemeinsamen Freund, Maximilian Kreuz, der zufälligerweise ein Restaurant hat mit einem Michelin-Stern in der Nähe von Robert Wagners Wohnort, in der Nähe von Aachen. Corneli Münster sind wir hier, glaube ich. Und da dachte ich mir, mit Robert wollen wir eh irgendwann mal eine Folge aufnehmen. Da könnte ich schon mal den Max fragen, ob wir das nicht bei dem machen können. Das könnte irgendwie positiv ausgehen für alle Beteiligten. Und es ist sich so ausgegangen.
Ja, herzlich willkommen, dass ihr alle da seid bei mir im schönen kleinen Restaurant im St. Benedikt in Aachen, Köln-Münster. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Ja, wir haben uns beide, ich glaube es war Jahr 2010 oder 2011, da haben wir uns kennengelernt in der Ponte in Aachen.
Ja, richtig.
Falls du dich dran erinnern kannst.
Ja. Und, nee, es war aber 2014, weil da war ich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen.
Mit deiner jetzigen?
Ja. Okay. Okay, dann, wir haben uns ja dann, sind gleich super verstanden, ne? Und haben uns dann mal zum Training verabredet. Das war damals im Winter, wir hatten Minusgrade und der Max sagt, ja, ich hätte mal Bock mit dir zu trainieren und ich sage, ja, ist gar kein Problem. Jetzt wusste ich allerdings nicht, wie trainiert er ist oder ambitioniert und ich dachte, scheiße, heute sind Minusgrade und der will mit mir fahren, der Kerl, das ist hier so ein Hobbypilot und nimmst du denen noch mal ein paar Überzieher mit und noch eine Jacke, damit sie ja nicht so kalt hat, ne? Und dann komme ich hier an, hol den Max ab vorm Restaurant. Sehe schon vom Fahrrad, ne? Gut aufgebautes Bianchi in matt-schwarz, vernünftige Laufräder drin. Und als ich dann klingelte, der Max machte mir die Tür auf und ich habe dann so ein paar alte Sidi-Überzieher in meinen Händen und so eine alte Windjacke, um ihm das zu geben, weil ich dachte, ja, der Kerl, der wird's kalt haben, der hat wahrscheinlich keine Klamotten. Und dann machte mir der Max auf komplett in...
Damals noch Assos.
Damals noch Assos. So ein 10.000 Euro Mann stand da vor mir. Da dachte ich, okay, gut, alles klar.
Mir war trotzdem später sehr kalt.
Ja, ist vorbereitet, ja. Okay, genau. Und das war damals so unsere erste Trainingsfahrt und sowieso nicht die letzte, ne? Letzte Woche waren wir noch zusammen, genau. Ja. Und jetzt hier. Vielen Dank, Max.
Überhaupt keine Werbung, aber wer Radsportler ist und mal beim Radsportler richtig gut essen will, der weiß jetzt Bescheid und kommt hier mal vorbei. Wir können das bezeugen ab heute, selbst der Vegetarier. Robert Wagner ist im deutschen Radsport doch irgendwo eine Größe und jetzt werden wir mal so ein bisschen aufdröseln, warum. Auf jeden Fall habe ich ihn heute erst kennengelernt persönlich, aber habe schon jahrelang, mit wem man auch spricht und wo der Name mal fällt, wird einem eigentlich immer relativ schnell klar gemacht, dass es ein sehr angenehmer Mensch ist.
Danke.
Und bis jetzt sieht das auch wirklich so aus.
Okay, ja.
Das Erste, was Andi heute gesagt hat, wir kommen gleich auf eventuelle gemeinsame Historien zurück, war, dass du relativ spät Profi geworden bist. Da können wir ja vielleicht mal einsteigen. Also irgendwas mit Mitte 20 oder was? Erst zum
Mit 25, genau. Ich habe die U23 voll gemacht beim damaligen TEAC-Team Köstritzer. Das gibt's leider nicht mehr, dieses Team. Hab dann ein Jahr auf Continental-Level Sport getrieben beim Continental-Team Müllraum. Und dann ging so meine Karriere los beim Team Wiesenhof-Feld. Genau. Ab 2007 dann.
Ja, seitdem bin ich Profi. TEAC, da kamen ganz schön viele große Namen des deutschen Radsports her.
Das war doch eine gute Nachwuchsschmiede, ja. Muss man sagen, André Greipel, damals die Pfotenbrüder, Christian Müller ist damals noch gefahren, war damals ein Profi bei Saxo Bank. Wenn man noch weiter zurückgeht, ein Stefan Schreck, der in Thüringen unterwegs war.
Und
einige mehr.
Ist daraus auch das Thüringer Energie-Team dann
ganz
entstanden?
Genau.
Und das ist dann schon wieder Toni Martin, Marcel Kittel, John Legenkolb.
Genau, Toni ist aber noch, oder Toni und ich, wir sind damals noch 2 Jahre Teamkollegen gewesen beim TEAC-Team Köstritzer. Und richtig, ab 2006 wurde dann aus TEAC-Team Köstritzer Thüringer Energie-Team und die waren dann ja auch noch ein paar Jahre erfolgreich. Und wie gesagt, das Team gibt's leider nicht mehr. War definitiv eine gute Nachwuchsschmiede. Ja. Hat sich damals zusammengesetzt, für diejenigen, die es nicht wissen, aus dem SSV Gera und dem, jetzt muss ich, ich glaube SV, Turbine Erfurt. Jedenfalls, da sind die zwei Vereine und das war eine RG, eine Renngemeinschaft.
Ja, dann kommen wir mal langsam so zu den Schnittpunkten eurer Karrieren, würde ich sagen. Wer will anfangen?
Ja. Ich kann mich deswegen so genau daran erinnern, dass Wagi da schon eigentlich gar nicht mehr in die U23 reingehört hat, weil ich so eins meiner ersten Rennen in dem Bereich dann auch direkt mit ihm zusammengefahren bin. Und das müsste dann, wann warst du bei Milram KT? Das war dann
2006, ja.
Genau, das war dann direkt eins der ersten Straßenrennen hier in Deutschland rund um Düren, also gar nicht weit weg von hier.
Da habt ihr mich schön verpelzt, ja.
Wo es auch eine schöne Windkantensituation gab. Und ich glaube, da waren wir kurzzeitig in der Spitzengruppe mit 25 Fahrern von dem damals noch Comnet Senges Team oder wie die hier in dem Jahr hießen.
Genau.
Also, aber die hatten, glaube ich, 8 Mann dabei. Du warst noch mit dabei.
Genau.
Und eine Zeit lang auch ich. Und dann fährt man da die Abfahrt zum berüchtigten
Rollersbruch
genau. Berg runter. Da war ich dann halt noch in so einem körperlichen Zustand, wo ich nicht immer Großblatt fahren konnte. Da musste ich dann unten mal aufs kleine Blatt schalten und dabei hat es mir dann direkt den Umwerfer abgerissen. Und dann stand ich halt da so längere Zeit, um auf den Materialwagen zu warten. Und ich glaube, ich bin dann auch direkt da stehen geblieben und habe dich dann in der zweiten Runde da auch noch gesehen, wie du dann als einziger Fahrer überhaupt noch da diesem Team damals, also ich glaube Regio Strom Sänges hießen die dann da, ne? Mit
ja, ganz genau.
Probe, mit Björn.
Ja, Markus
Eichler war dabei, ja, Björn Glasner. Da als einzigster noch irgendwie gegenhalten konntest, die dann auch, glaube ich, die Plätze 1 bis 3 belegt haben, du warst Vierter, Fünfter,
genau,
irgendwie sowas.
Genau, vorne sind 3 gefahren und ich war dann mit Laurent Didier, ja, genau. Laurent Didier ist damals noch für Regiostrom hieß es.
Ja, ja. Die haben so jedes Jahr irgendwie dreimal den Namen gewechselt, ja. So gefühlt. Also.
Ja, und Markus Eichler und die haben mich natürlich schön fahren lassen. Und auf dem Weg dann nach Düren rein bekam der Laurent, also die 3 waren vorne safe. Wolfram Wiese, ich glaube, noch so, um jetzt hier mal so ein paar Namen noch reinzustreuen. Laurent Didier bekam in der Abfahrt einen Platten, da war nur der Markus Eichler dabei. Und ich muss aber ehrlich sagen, Markus sagte damals zu mir, du Agi, weißt du was, das war in seinem, er hatte damals ein sehr, sehr gutes Jahr, der hat Köln-Schuld-Frechen gewonnen und noch viele andere Rennen. Ich glaube Grand Prix Lilliers in Frankreich und der sagte damals, du bist hier den ganzen Tag vor mir hergefahren, du darfst jetzt Vierter werden.
Ja. Wie gnädig.
Ja.
Ja, da war das nicht das erste Mal in dem Jahr, als ich mir gedacht habe, eigentlich solltest du doch da schon eine Rennklasse höher fahren. Weil so ist mir das in Erinnerung geblieben, weil erst bist du nämlich die ganze Zeit vor mir hergefahren, als wir auf der Windkante waren, ja. Mit diesen 8 Fahrern von dem Team und wir beide, glaube ich. Ja, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich dich so, zumindest mal im Rennen gesehen habe. Vorher kannte ich dich halt nur, weil ich immer noch eine Rennklasse drunter war.
Aus der Zeitung, ne?
Aus der Zeitung, genau. Und ja, ihr beiden müsst euch dann wahrscheinlich schon doch noch länger kennen, ne?
Ja, so fast 20 Jahre. Also als ich mit dem Radsport angefangen habe, so, ich weiß gar nicht, was das genau war, ich glaube 98 oder 99 neben dem Dreh, da warst du gerade bei PSV Rostock, Team Grese.
Genau, Team Grese, ja, danach Inselteam Usedom, aber immer noch im Verein bei ja, unserem ehemaligen gemeinsamen Trainer und ja, Förderer Peter Sager.
Genau, mit André Greipel.
Mit André zusammen, ganz genau.
Ja, Erik Baumann und der ab und zu nur rumgesprungen ist, glaube der war schon.
Erik war dann schon bei den Köstritzern,
genau. Immer wieder da im Winter. Ja, gute Trainingsgruppe damals, auf jeden Fall, so im Nachhinein. Das war es eigentlich auch schon gemeinsam.
Ja, nee.
Jetzt sind wir es erstmal wieder.
Mit wem du, glaube ich, mehr zu erzählen oder grundsätzlich erlebt hast, ich habe das, glaube ich, mal so am Rande mitbekommen, vielleicht irre ich mich auch, aber jetzt hast du gerade schon Grand Prix Lillier erwähnt, was der erste Sieg von Dominik Klemme für Leopard war und ich glaube, ihr zwei, ihr versteht euch auch ganz gut, ne?
Wir verstehen uns sehr gut, ja. Wir waren dann, ich glaube, ja, 2011 sind wir dann Teamkollegen geworden beim damaligen Team Leopard und da habe ich Dominik eigentlich erst so richtig kennengelernt. Wir kannten uns ja vorher so ein bisschen, hallo, guten Tag und dann 2011, ich würde fast sagen, kennen und lieben gelernt. Ich mag Dominik unheimlich und wir haben jetzt immer noch Kontakt und ja, eines für mich immer noch ja, der großen deutschen Talente damals in der U23, ja. Fossi kann da viel, viel mehr drüber erzählen oder das habt ihr bereits schon gemacht in einer anderen Folge, aber
ja, vor allem körperlich, ne? Die Talente.
Der Rote.
Ach so, ja, der Rote Baron, genau, vor allem körperliche Komponente. Ich weiß nicht, wie oft er hat ja seitdem ein bisschen geändert, muss man sagen. Ich war auch erschrocken, als ich ihn wieder getroffen habe und er so einen kompletten Sinneswandel an sich verzogen hat.
Er sich
so
plötzlich artikulieren konnte.
Ja, das konnte er früher auch, aber halt mit weniger Worten und und der hat manchmal auch Gefühle anderweitig ausgedrückt, nicht unbedingt über Worte. Und ja, es ist schon krass, wie er sich entwickelt hat. Also ich war echt erschrocken. Im positiven Sinne natürlich.
Nee, im positiven Sinne. Jetzt. Definitiv. Er wird wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, wird er Psychologe, meiner Meinung nach, ne?
Und das hätte man nie von Dominik gedacht.
Niemals.
Dass du, wenn du so zum Beispiel Stefan Schäfer hatten wir auch bei uns, das Polizist.
So. Sollte man auch nicht denken, ne?
Genau. Da gibt es so ganz, ganz viele so. Oder ja. Marcel Barth, auch Polizist.
Ja.
Du denkst halt, gut, okay. Also jetzt kein Blatt, sie unbedingt vermutet.
Dein Freund und Helfer, ja.
Ja, genau.
Kein Blatt vor den Mund, nicht lügen. An welche Geschichte denkst du, wenn du an Dominik Klemme denkst?
Oh, da.
Der denkt mir wahrscheinlich ungefähr die gleichen. Aber.
Ja, irgendwie, okay, ich darf nicht lügen. Die Hose ist unten. Ja,
und das ist das Schöne, das besteht nämlich das, was ich damals auch gesagt habe bei uns im Podcast. Und Dominik hat es so vehement bestritten. Meinte, nee, so schlimm war das nicht, aber doch.
Ja, irgendwie doch war immer
unsere Situation. Es hat irgendwas mit Hose unten zu tun.
Keine Hose,
und Rotwein,
keine Probleme.
Und Rotwein.
Oh ja, immer
und Rotwein.
Ja.
Ja.
Und Olivenöl.
Okay, da sind die, genau. Ja.
Das kennst vielleicht nur du.
Genau.
Nee, das Olivenöl, das kennen auch viele, aber das würde jetzt zu weit ausarten.
Ja.
Ja, den längsten Teil deiner Karriere, glaube ich, hast du dann in Holland bestritten, ne?
Ja, ganz genau.
Beim heutigen Team Jumbo.
Ja, richtig, 2013 bis letztes Jahr, 2018. Von meinem Vertrag habe ich damals noch unterschrieben, beim Team Rabobank, ne? Und da ging dann der Stecker ein paar Wochen oder Monate später ging dann der Stecker raus und aus dem Team Rabobank wurde plötzlich das Blanco Pro Cycling Team.
Blanco, stimmt.
Ja, genau, das hab ich schon ganz vergessen. Daraus entstand dann das Team Belkin und ab 2015 war es dann Lotto Jumbo, genau. Und bis letztes Jahr war es Lotto Jumbo und jetzt heißt es ja Jumbo Visma, genau.
Aber warst du nicht auch noch bei Radio Check?
Bei Radio Check war ich auch, genau.
Das war auch, wo du deutscher Meister wurdest, oder?
War bei Leopard.
Im Jahr
2000. Aber gut, aber Leopard wurde ja aus Radio Check, oder?
Das war eine Fusion, ja.
Aber ja, genau, ja, so, ja.
Genau. 2011 entstand dann das Team Leopard und ja, leider war das war wirklich, wenn ich so jetzt zurückblicke, wirklich ein ganz, ganz tolles Jahr, davon mal abgesehen, dass damals Wouter Weiland er verstorben ist oder also diesen Unfall hatte beim Giro, aber das war davon abgesehen ein ganz klasse Jahr mit sehr, sehr tollen Leuten. Und das war dann in der Vuelta, kam dann plötzlich die Nachricht, okay, wir werden fusionieren mit Radio Shack. Und ich war einer der Glücklichen, die dann auf der Liste standen, um mitzugehen, ne? Und also für mich ging dann die Reise weiter und ja, tatsächlich Team Radio Shack Nissan Trek 2012.
Bist du dann tatsächlich auch bei der sagenumwobenen 2011er Vuelta mitgefahren?
Das war tatsächlich meine, Du willst auf Kobo? Du kommst auf Kobo, oder?
Nee, nein. Weil wir waren ja auch dabei. Also Dominik und ich sind mitgefahren, nur dass Fossi dabei war, da kann sich keiner mehr dran erinnern.
Letztes Thema, dass die beiden mitgefahren sind und ich war halt auch da. Und
irgendwann drehen wir einen Film darüber.
Warte.
Vuelta 2011.
Also
war es nicht 12?
Nee, Staufi.
Nee,
du bist 2011, bist du nicht mitgefahren.
Ja, genau, genau, 2011 war es nämlich auch nicht.
Das war 2012, ne?
Sollen wir mal betten?
Nee, auch nicht 2011. Wenn, ich kann nur 2009 und 2010 gefahren sein.
Ah ja, stimmt.
Jetzt wird es
2010 bin
ich. Also das war nämlich 2010, was er jetzt meint, weil 2011 war ich nämlich bei Endura und da hätte ich keine Vuelta fahren können.
Ja.
Also war es 2010, was du meinst.
Schade, jetzt hätte ich mich schon zu früh gefreut.
Also meine erste große Rundfahrt überhaupt war damals diese besagte Vuelta für Team Leopard 2011.
Nee, weil wir sind nämlich noch nie eine Grand Tour zusammengefahren.
Doch, wir ja. Die 2016 vor sie die Tour sogar. Als du hast 2016 doch das Bergtrikot geholt, ja. Ne? Und da sind wir mal,
echt?
Das war meine erste Tour und da kann ich mich dran erinnern, dass du im Bergtrikot warst. Also wir sind definitiv schon zusammengefahren.
Ja. So wie Staufi nicht, oder Staufi mich nicht wahrgenommen hat im Radrennen, habe ich dich da jetzt so zumindest in meiner Erinnerung nicht mehr wahrgenommen.
Der hat auf andere Sachen geguckt.
Ja. Tinder gab es damals noch nicht.
Ja, hatte damals noch nicht gebraucht.
Heute auch nicht.
Heutzutage ist der Robert jetzt, ursprünglich war der Plan mal Zivi für den Renteneintritt von André Greipel in Frankreich. Nee, ihr seid jetzt 2019 zusammen, irgendwie ist das ja wahrscheinlich so zusammen passiert, so ein bisschen, ne? Als Doppelpack zu Arkea gewechselt.
Ganz genau. Ja, wie soll ich anfangen? André hatte mich eigentlich auch, ich glaube, das war auch so gut, ein gutes Jahr zurück, ja, kurz nach seinem eher unfreiwilligen Ausstieg bei der Tour, hat er mich angerufen und sagte, du pass auf, ich werde das Team verlassen und ich würde mich freuen, wenn du mit mir mitkommst. Und dann sage ich, okay, ich hatte im letzten Jahr geplant, eigentlich schon aufzuhören und da sagte ich, ey, das ist auf jeden Fall eine große Ehre, dass du mich fragst, aber wo soll denn die Reise eigentlich hingehen, und lass mich doch, wenn dann überhaupt, noch mal eine Nacht drüber schlafen. Er sagte, ja, es geht nach Frankreich. So, okay. Man hatte schon mal öfters mal was gelesen, also die Gerüchteküche war schon am Brodeln, dass er damit damals, oder im letzten Jahr hieß das Team noch Fortuneo Samsic, dass er mit denen irgendwie schon im Kontakt war, aber ich hatte da mit André keinen, oder wir hatten darüber noch nicht gesprochen, bis dahin, und wie gesagt, hat mich angerufen vor einem Jahr, und dann habe ich gesagt, okay, ich überlege mir das, und habe dann ihm einen anderen Tag zugesagt, weil ich dachte, das könnte nochmal eine coole Nummer werden. Wir haben irgendwo auch, ja, uns verbindet auch eine ganz lange Zeit, ne? Wir haben beide im Kindesalter angefangen mit 10, 11 Jahren, und er ist ein Jahr älter, also unsere Wege haben sich immer gekreuzt von der U13 an. Ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern. Und ja, und irgendwie ist der Zirkel dann jetzt irgendwie rund, auch wenn nicht so erfolgreich, wie wir uns das vielleicht oder wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, da sind jetzt, du hast das schon mal angedeutet, irgendwie auch so ein paar gesundheitliche Probleme bei dir aufgetreten in letzter Zeit, deswegen bist du nicht so viel Rennen gefahren, ja. Aber morgen musst du wieder ran, ne? Oder übermorgen?
Übermorgen steige ich wieder mit einem belgischen Kirmesrennen ein. Und
echter Radsport.
Das sind definitiv echte Männerrennen, ja. Hört sich eigentlich an, ja, Kirmesrennen rund um die Kirche, aber ich glaube, jeder, der irgendwie schon mal ein Kirmesrennen gefahren hat, der weiß, das ist von Kilometer null an und dann nonstop durchgeballert bis mit 8000 Watt definitiv bis zur Ziellinie, ja.
Wie war denn das jetzt so? Ich meine, du hast es jetzt erzählt, ihr habt euch das schön vorgestellt, ihr fahrt dann nach Frankreich, und man kann ja jetzt mittlerweile tatsächlich, wir haben schon drüber geredet, auch mal dein Karriereende nach dieser Saison dann bekannt geben, hast du auch schon.
Jawohl.
Aber so von außen hat man natürlich nicht so richtig mitbekommen, wie ist das dann so, da in so einem französischen Zweite-Klasse-Team anzukommen, und ich meine, du hast da World Tour-Erfahrung, André auch.
Ja.
Ihr seid da wahrscheinlich erstmal schon auch so ein bisschen, keine Ahnung, als Stars angekommen oder als...
Kann ich definitiv bejahen. Gut, ich bin der Fahrer, der mit André mitgegangen ist, und ja, jeder, der sich im Radsport ein bisschen auskennt, der weiß, dass André, ich glaube sogar, bis zum heutigen Tag der erfolgreichste aktive Radprofi ist mit 162 Siegen, und so wurden wir dann auch da begrüßt, ne? Das muss man wirklich sagen. Also das Team hat sich da auch sehr, sehr große Mühe gegeben, und die haben wie gesagt, ich bin, ich sag mal, Anhängsel gewesen, aber
André plus eins.
Die haben uns da sehr, 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 sehr gut aufgenommen im November damals beim Teamtreffen. Und ansonsten, die Jungs sind alle cool, die sind cool drauf, das ist ein professionelles Team, es fehlt an nichts. Es ist, ja, die Ambitionen sind groß, auch für nächstes Jahr, dass wir da in die World Tour gehen, aber es wird definitiv ohne mich sein, ja.
Aber war es nicht so im Nachhinein auch so ein bisschen blauäugig von euch beiden? So diesen, ja, ist auch schon Kulturwechsel, ne? Also ich meine, ist das schon anders als jetzt vielleicht bei Jumbo-Visma oder wie bei André bei Lotto Soudal? Ich meine, Lotto Soudal ist auch sicherlich ein sehr traditionelles Team. Ich glaube, bei Jumbo-Visma hat man schon ein bisschen mehr in die Zukunft geschaut. Aber ich meine, Arkea Samsic, wenn man sich das jetzt so anschaut, die angefangen beim Rad, auch wenn du jetzt sagen musst, es ist ein gutes Rad, aber es ist
das Beste, was ich je hatte. Vor
genau. Bisschen wahrscheinlich zu einfach Details, was Ernährung angeht. Keine Ahnung, schieß mich tot, weißt du, Keton, wo gerade jeder drüber quatscht. Ich weiß nicht, ob die Franzosen überhaupt schon mal gehört haben, so nach dem Motto. Ja. So, das ist ja einfach, ja, schon was ganz anderes. So, hast du es dir einfacher vorgestellt, den Wechsel eventuell auch? Ich meine, André lässt ja jetzt gerade so ein bisschen durchblicken, dass es anders ist, als er erwartet hat, oder vielleicht doch nicht so einfach, wie er es erwartet hatte.
Es ist definitiv anders. Es ist, ja, französisch.
Auch die Kommunikation.
Romantisch, ich
meine, ne? Romantisch. Es ist
Ernährung,
definitiv. Es ist
Camembert und Beaujolais. Ja.
Wird ganz viel geküsst, ganz viel geküsst und der Männer wahrscheinlich
bisou, auch. Bisou, links, rechts, ja. Und wenn du Bock hast, auch gerne nochmal das dritte und vierte Mal. Aber
in die Mitte, dachte ich.
Ja. Nee, die haben nochmal das Thema Küsschen links, rechts. Es ist tatsächlich so, dass die Fahrer und die Betreuer sich untereinander wirklich mit Küsschen links und Küsschen rechts. Ja, also das machen wir jetzt, wenn wir uns, also wenn wir jetzt irgendwie eine weibliche Person vielleicht ein bisschen besser kennen.
Ja. Aber macht ihr das auch, du und André?
Nein. Obwohl bei André. André ist mittlerweile so involviert,
der
genießt das schon. Nee, aber nochmal darauf zurückzukommen, was du gesagt hattest. Ja, definitiv. Also ich wusste, das wird ein Abenteuer, ja. Aber auf der anderen Seite ist das Team wirklich doch sehr, sehr professionell aufgestellt, ja. Ich kann sagen, mir fehlt an nichts, also wirklich nicht, auch weil du das Thema Ernährung angesprochen hast. Wir haben einen Ernährungsberater.
Das war jetzt ein Beispielthema, ja.
Ja, ja. Nee, wir haben einen Ernährungsberater. Also da wird auch in, was das anbelangt, wird dann da auch schon sehr, sehr gut gearbeitet. Zwei Teamtrainer, es gibt Höhentrainingslager. Jetzt, wie gesagt, ich steige jetzt ein mit den Kirmesrennen. Die muss ich nicht selber organisieren, weil ich keine Rennen habe, sondern das Team sagt, okay, wir haben eine Truppe jetzt bei der Tour und die anderen Jungs, die jetzt nichts haben, die können dann diese Kirmesrennen fahren, ja, die dann wirklich gut organisiert sind und was das Team halt eben auch supportet. Ne? Von daher ist das schon professionell. Es ist aber nicht, das muss ich auch sagen, es ist noch kein World Tour Level. Das ist da, wo sie gerne hin möchten und ja, da müssen sie sich natürlich auch Gedanken machen, dass sie das erreichen, ne? Und auch um in der World Tour zu überleben, weil das ist wirklich nochmal ein großer Schritt, ist ganz klar.
Und der Wechsel, also klar, auch wenn André dich gefragt hat und ihr sehr gute Freunde seid, aber war das so ein bisschen, was heißt gezwungen, also hast du gemerkt, dass es auch gut ist, einen Wechsel irgendwie herbeizuführen selber oder also dass vielleicht das Team auch signalisiert hat, okay, nicht unbedingt ein Platz für dich im nächsten Jahr da oder als bei Jumbo, Visma?
Bei Jumbo wurde mein Vertrag nicht verlängert.
Also das hat man dir ziemlich...
Ich wusste schon relativ früh, da sind wir offen und ehrlich miteinander umgegangen und ganz ehrlich gesagt, letztes Jahr auch bei Jumbo 2018, das war auch nicht mein Jahr, auch ja gesundheitlich, familiär, aus familiärer Sicht war das sehr, sehr positiv, weil mein Sohn ist zur Welt gekommen, aber dann muss ich auch ehrlich sagen, mit so einem Ereignis, dann trainierst du auch nicht ja vielleicht so professionell, wie man das vielleicht machen sollte, das gebe ich zu. Und ja, wie gesagt, dann wurde mein Vertrag nicht verlängert, das wusste ich und bin davon ausgegangen. Ich habe mich auch eigentlich nicht groß weiter bemüht oder gekümmert und dachte, okay, ich weiß, wo ich hin will und oder was ich in Zukunft machen möchte und kümmere mich darum und hatte dem Ganzen dann schon einen Platz gegeben. Und ja, war, wie gesagt, dann im Juli irgendwo überrascht, als dann André mich angerufen hatte und hat gesagt, du, pass auf, ich möchte gerne, dass du mitkommst. Was natürlich auch eine Ehre ist, ja. Das, okay, uns verbindet natürlich eine... ja, Prost. Und... uns verbindet natürlich eine lange Zeit, ja, aus den Kinderklassen, wie ich schon gesagt habe. Und ja, wie gesagt, das
jetzt können wir es ja bekannt geben. Ja. Robert wird nächstes Jahr endlich Co-Kommentator von Carsten Miegels bei Eurosport.
ob es damit getan ist, weiß ich nicht, aber.
Leider nicht.
Robert hat auf jeden Fall eine sehr lustige Kolumne geschrieben, eine Weile lang bei der Tour de France. Ich habe das letztes Jahr gelesen und hast du vorletztes Jahr auch gemacht?
Nee,
letztes Jahr nicht, ne?
Nee, letztes Jahr war ich nicht bei der Tour de France.
Genau, vorletztes Jahr war das.
Ja. Muss ich,
Das war eigentlich so ein bisschen besenwagenmäßig, fand ich. Also das war wirklich so ein bisschen...
Hast du selbst geschrieben?
Nein, deswegen, da will ich drauf hinaus. Das hat mein Kumpel Sebastian Paddy Paddax gemacht.
Ich hab's mir fast gedacht.
Ja.
Wahrscheinlich nur, weil man ihn kennt, dann liest man das ein bisschen raus. Aber,
Nee, der Paddy ist einer meiner besten Kumpels und wir hatten das damals so aufgezogen, dass er kam mit der Idee und wir haben dann nach jeder Etappe haben wir telefoniert und da ich weiß, was Paddy für eine Art hat zu schreiben und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte ziemlich lustig werden und die Resonanz oder das Feedback war dann noch durchaus positiv, muss ich sagen.
Das war es tatsächlich, ja.
Der hat das damals schön verfasst. Und ich habe das, witzigerweise, bekomme ich jetzt auf Facebook immer so eine schöne Erinnerung. Ja, vor 2 Jahren war das und ich habe das, gestern habe ich noch so einen Abschnitt daraus gelesen. Ne? Bergfahren ist ein anderer Sport zum Beispiel, hieß dann eine Überschrift. Und da habe ich gedacht, okay. Ja, das ist es wirklich. Was auch der Wahrheit entspricht. Und ich war dann auch sehr froh, dass ich die Etappe auf der Couch verfolgen durfte.
Wer Bock hat und jetzt hier Robert sympathisch findet, soll er auf jeden Fall mal reinlesen, weil das war so ein bisschen wirklich aus dem innen aus dem Rennen raus und so relativ klare, direkte Gedanken, was man sich so denkt am Start einer Etappe und im Rennen, wenn die anderen zu schnell fahren oder schneller fahren, als sie müssten.
Definitiv, also das war. So wie ich das dem Paddy gesagt habe, hat er das 1:1 aus dem Stift gezaubert und hat das da oder hat das Ding dann in die Tasten getippt, ne?
Ja, aber wenn das einer, was heißt Geschichten aus den Fingern sagen, ist ja Quatsch, aber wenn einer was zu erzählen hat, dann ist es immer Wagi. Ich kann mich dann viele Radrennen erinnern, wo er mir dann Sachen erzählt hat von irgendwelchen anderen Kollegen, die da mit dabei waren. Er wusste alles einfach. Ob es jetzt Ergebnisse von vor 15 Jahren waren oder irgendwelche privaten Geschichten von den Fahrern. Ich glaube, ich kenne keinen anderen, zumindest mal keinen deutschen Radprofi, der so viel über die Radsport oder den Radsportzirkus und die Artisten weiß.
Ja, da kann er mal direkt ein paar Sachen raushauen jetzt hier. Ja, was ist los? Hallo?
Allerdings ist das witzig, ja. Ich weiß nicht, ich finde es langsam beschämend, aber das ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Toni Martin, den ich dann oder ja das ein oder andere Mal jetzt dann im Rennen getroffen habe und ich glaube, Toni, der macht seinen Job und dann interessiert er sich mehr oder weniger nur für Autos. Für mich ist das Beruf und
Hobby. Die er sich aber auch nur kauft, damit nicht richtig Auto fährt.
Nein, für mich persönlich ist das Beruf und Hobby zugleich, also das muss ich schon dazu sagen und ich habe vielleicht den Vorteil, dass ich mir relativ gut Namen merken kann. Das spielt mir dann in die Karten. Aber oder auf Toni zurückzukommen, Toni kam bei den 4 Tagen oder 6 Tagen von Dünkirchen kam er zu mir und sagte, ach Mensch, war schön, dass du da bist. Was gibt's denn Neues aus der Radsportwelt? Erzähl mal. Also das war, ja, es ist dann vielleicht ein Kompliment oder ich weiß nicht, ja.
Wagi, die Brigitte des Radsports.
Okay. Ja, das wäre doch eine Idee. So ein Radsport, Magazin.
Das
heißt dann Robert.
Nee, der wir Robert. Können das ja hier so als kleine Rubrik mit reinnehmen. Ja. So am Schluss noch irgendwie so aus den Königshäusern. Der Königshäuser des Radsports. Ja, irgendwie haben wir ja auch immer so eine Frage an unsere Gäste, so eine Boulevardfrage, nämlich was war so der absurdeste Kollege, den du so kennengelernt hast oder erstmal so ein bisschen positiver belegt, so der lustigste, es muss nicht ein Teamkollege sein. Irgendwie.
Vielleicht war es aber sogar Dominik.
Ja, okay.
Ich glaube, so jeder, der Dominik kennengelernt hat, zumindest in der Phase, wo wir ihn kennengelernt haben, wo noch die Hose immer runterging, ich glaube da, der fällt den meisten der Name ein wahrscheinlich.
Aber lass mal einen anderen nehmen, lass mal jetzt irgendjemanden nehmen, den die Zuhörer noch nicht kennen, irgendwie so ein bisschen was Internationales. Du kennst, ich meine, deine Karriere ist ja echt schon ein paar Jahre alt und du hast echt einige Größen des Radsports mitgenommen, Wer war noch so ein richtiger Vogel? An wen hast du noch irgendwelche dämlichen Erinnerungen?
Dämlichen Erinnerungen? Wie gesagt, ich habe durch meine Teams, ja, die jetzt doch international waren, von Skill Shimano, dann Leopard Radio Shack und dann, was ich schon vorhin gesagt habe, Blanco, Belgien, Lotto, doch ein paar,
echt, paar
Typen kennengelernt.
Bei Blanco war ja auch so
Da waren noch so viele bekloppte Holländer mit dabei. Da musste irgendeiner
oder
sein,
Australier,
der dir richtig auf den Sack gegangen ist.
Ja, aktuell, ja, Jack Bobridge. Ich muss aber tatsächlich sagen, 2013 waren wir Teamkollegen. Er hatte genau wie ich damals seinen Vertrag beim Team Rabobank unterschrieben.
Aber wollen wir kurz erklären, wer Jack Bobridge ist? Also
Paul, los.
Also Jack Bobridge ist ein ich glaube, da hat den Weltrekord mittlerweile nicht mehr in der 4000 Meter Einerverfolgung, aber hatte er mal. Momentan ist er dafür eher bekannt, dass er, glaube ich, eine dreijährige, vierjährige Haftstrafe jetzt in Australien antreten muss, wegen Drogenhandels.
Ja, Ecstasy.
Ecstasy, ja.
Vielleicht unter anderem, ne? Ja, genau, also der Jack Bobridge, auch australischer Straßenmeister, ne? Und ich glaube auch, Olympiamedaillen, Weltmeister Übertalent. Auf der Bahn, Megatalent, ja. Absolut. Ja, das ist definitiv ein verrückter Fahrer. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Das ist jetzt genau, das war auch damals 2013 im Juli. Die Jungs, die oder alle, die nicht bei der Tour de France waren, waren damals in Bahnweiler im Trainingslager. Ja, wir wurden damals nach Bahnweiler gerufen, um da zu trainieren. Und da war dann Jack Bobridge auch dabei. Und der hat dann wirklich jeden Abend, hatte der eine Story erzählt aus seinem Leben. Und wir saßen alle nur da und uns fiel dann die Kinnlade so runter, wo wir gesagt haben, okay, wie alt ist er eigentlich? Ist er eigentlich jetzt hier schon 50, 60 Jahre und hat hier eine, oder haut er uns die Taschen voll oder was war da? Aber ja, David Tanner, auch ein australischer Teamkollege, der dann, der auch da war, der konnte das alles bestätigen. Also, aber näher kann ich da nicht oder darf ich oder möchte ich da auch nicht drauf eingehen, weil da sind wirklich nicht so jugendfreie Storys.
Graham Brown?
Hey, wir haben so einen Explicit-Aufkleber auf unserem Podcast drauf. Ja. Das ist ab 18 alles. Okay.
Ja, gut. Graham Brown.
Also ich kannte ihn jetzt nicht so gut, aber ich habe den eigentlich immer nur Scheiße machen sehen, also nie irgendwas Sinnvolles.
Ich auch, und ich muss ehrlich sagen, 2012 bei der Katar-Rundfahrt, der Graham war im Sprintzug von Rabobank damals, Theo Boss, ich bin damals mit, ich glaube für Giacomo Nisolo sind wir gefahren und ja, ich kann mich daran noch sehr, sehr gut erinnern, es war die letzte Etappe, es ging dann in die letzte Runde rein und irgendwie ich glaube, ich habe irgendwie den Rabobank-Zug ein bisschen behindert, aber also ich bin irgendwie vor die Karre gefahren oder ich meinte das zumindest und war aber irgendwie nicht mit, nee, war definitiv nicht mit Absicht. Jedenfalls ja, ist der Brownie dann ein bisschen ausrasiert, hat mich da zur Sau gemacht, zumindest hatte ich den Eindruck und bei mir sind dann aber auch alle Lampen durchgebrannt und ich habe ihn dann, ja, nicht gestreichelt, aber er hat von mir ein paar bekommen auf die Hüfte und das Rennen war zu Ende und da wartete der Brownie nach der Ziellinie auf mich und ich war schon ein bisschen darauf vorbereitet und ehrlich gesagt hatte ich eigentlich auch ein bisschen Bock und da kamen dann die sportlichen Leiter und haben uns dann tatsächlich auseinandergerissen und mit Brownie bin ich ja dann das ein oder andere Rennen auch die Jahre zuvor gefahren, ne? Und er hat dann nicht gerade seine Visitenkarte abgegeben, dass er so ein Gentleman-Sprinter und Rennfahrer war. Und das habe ich halt alles mitgenommen, ja, auch in dieses Rennen dann bei der Katar-Rundfahrt. Und dann, wie gesagt, sind bei mir dann alle Lampen ausgegangen und dann habe ich ihn dann halt geboxt. Was ich aber dann sagen muss, okay, dann war irgendwann dann Ende des Jahres klar, dass ich zu Rabobank wechsle. und dann kommt natürlich irgendwo der Moment, als wenn du realisierst, scheiße, der Brown wird jetzt dein Teamkollege und wir haben uns dann, ja, wir haben uns dann beim ersten Teamtreffen, haben wir uns ausgesprochen, wir haben zwei, drei Gläser gehoben und ich muss jetzt sagen, in den, ich glaube, 4 Jahre waren wir dann noch zusammen, Teamkollegen, 3, 4 Jahre. Ich habe von Brownie sehr, sehr viele Sachen gelernt und einer meiner besten Teamkollegen, ja.
Aber war nicht Graham Brown auch der Australier, der sich seinen Hodensack bis zu den Knien ziehen konnte?
Ja.
Das ist, ja. Doch wirklich, davon hat mir völlig erstaunt mal Matthew Goss eine Geschichte erzählt.
Ja. Das ist der nächste Bekloppte.
Und das ist jetzt nicht übertrieben gesagt, also der kann das wirklich.
Das ist der sogenannte oder selbsternannte
Fledermaus oder so,
Sugar Glider.
Sugar Glider.
Der Brownie hat gesagt, der Sugar Glider. Und,
das kann jeder mal googeln, ist ein sehr süßes Tier.
Und ja, ich sage, wir hatten damals bei diesen, ich sag, drei, vier Abschiedspartys hatte ich dann mit Brownie und nach dem einen oder anderen Gläschen Rotwein, dann kam dann irgendwann der Sugar Glider, der musste dann irgendwann kommen. Der wurde sogar verlangt von einigen Personen.
Ich kenne super viele Australier-Geschichten von Dominik, eigentlich die meisten mit Stuart O'Grady, aber das passt einfach zusammen. Aber so, ich merke das, ja, das schon. Passt,
die Australier haben alle kompletten Radab, man. Ja. Die sind alle irgendwie geisteskrank.
Ich glaube, weil die haben einen anderen Biorhythmus als wir Europäer. Ne? Die kommen damit dann halt hier hin und das bleibt dann immer. Das bleibt irgendwie immer.
Die sind echt richtig stark am Glas.
Absolut.
Als wenn die das, als wenn die es in Gen hätten, das Trinken.
Ja.
Da sind natürlich auch. Sind ja auch Ehen, die man ausgesperrt hat, ne? Von daher.
Aber die, ja, die können halt gut trinken, aber die performen halt auch in ihrem, im jeweiligen Sport, ja. Man ist jetzt ja nicht nur im Radsport, ja.
Auch am Glas, großes auch Blatt. Am Glas.
8000 Watt, ne?
Jo, ich habe dann eigentlich keine Ahnung. Jetzt würden wir noch fragen, wer der nervigste Begleiter deiner Karriere war. Der nervigste. Aber das könnte man ja fast kombinieren. So.
Der nervigste Begleiter. Fällt mir so eigentlich jetzt nicht ein Name, nein, kein Name ein. Aber ich bin ja treuer Hörer eures Podcasts und habe ich natürlich ein oder andere Mal drüber nachgedacht, was würde ich denn jetzt antworten?
Niki Tepsa?
Ja, ja, ist auf jeden Fall in den Top 3. Ich kenne Niki nicht persönlich.
Nichts verpasst.
Weiß ich nicht, aber es gibt Fahrer, gerade so die Jungs, die da oben in Nordholland, die sagen, du, außerhalb oder wenn der nicht auf dem Rad sitzt, ist das ein total korrekter Kerl. Und das glaube ich auch. Aber halt auf dem Rad, ich möchte fast das Wort asozial in den Mund nehmen. Aber nee, ich hab eigentlich, hört sich krass an, aber ich hatte immer so ein Hassobjekt Nummer 1 und das war für mich, Staufi könnten eventuell kennen, weil ihr Teamkollegen wart. Kevin Hulsmanns.
Oh ja, Mann, da gehe ich mit.
Ja.
Endlich mal was Neues.
Er ist nicht mehr aktiv, ist schon lange nicht mehr aktiv, aber war so der Gregario von Tom Bohnen, der Bodyguard, der persönliche, und die kennen sich halt, oder die zwei kannten sich.
Ja, aber
sich
da hatte ich immer das Gefühl, 23, als wenn er bei Tom Bohnen hinten dran hing.
Richtig.
Aber er das gar nicht will, weil er so, ja, so quasi so ein Anhängsel, einfach so ein.
Nee, er musste auch immer, er musste immer für, ich sag, wenn irgendeiner vor Tom gebremst hatte irgendwie, weil es eben eine Situation gab, wo man bremsen musste, dann war nicht Tom Bohnen derjenige, der dann gesagt hat, ey, hör mal, ist jetzt scheiße, sondern dann kam aus Toms Arsch kam quasi, das können wir cutten, oder? Es bleibt, kam der Kevin Hulsmann und hat dich dann halt zur Sau gemacht, ne? Und ja. Wir hatten dann auch immer mal die ein oder andere verbale Auseinandersetzung, aber wie gesagt, das war halt jetzt aufs Rennen bezogen.
Genau.
Vielleicht ist das privat ja auch.
Privat, oder? Nee, privat ist ja ganz okay. Also er war ja wirklich auch 2 Jahre dann mein Teamkollege. Oder?
Ja.
Ja, doch. Stimmt gar nicht. 1 Jahr nur. Ja. Hat mich aber damals dann sehr gut aufgenommen im Team eigentlich. Das war so einer der ersten, die auch auf mich zugekommen sind. Spricht auch mehrere Sprachen.
Ja.
Hat aber auch so ein bisschen Aussehen und Temperament vom Italiener, das stimmt schon auf jeden Fall.
Da ist er dann in seinem letzten Jahr nochmal
genau mit Pippo Passato, ne? Bei Pippo im Arsch unterwegs gewesen. Ja, kann ich aber auch nachvollziehen, jetzt wenn man nicht Teamkollege mit ihm gewesen
aber ist. Aber das ist oft so, das ist, wie gesagt, du musst die Jungs, musst du als Teamkollegen quasi haben, weil wenn es nicht deine Teamkollegen sind und die haben ein anderes Trikot an, dann irritierst du dich da sehr, sehr stark dran. Ja, das ist bei einem Graham Brown so gewesen, dass es vielleicht so ein Kevin Hulsmanns,
aber ich kann nicht sagen, mein Niki war ich 2 Jahre lang Teamkollege.
Okay,
wurde danach sogar noch schlimmer.
Du bist komplett geschädigt quasi.
Ja,
ich merke das schon.
Seine Stuhlgänge waren schädigend auf jeden Fall. Nee, ich habe jetzt eher noch so eine eher sentimentalere Frage.
Ja.
Wir wissen, also Staufi und ich wissen ja, wie es ist, aufzuhören. Ich meine, ich glaube, Staufi ist eventuell ein bisschen einfacher gefallen als mir, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Können wir vielleicht auch mal beim Glas Rotwein das
klären. Können wir gleich machen.
Ja.
Ja.
Können wir Händchen halten zu Hause, ja.
Holt die Tasche natürlich raus.
Im Bett liegen, Eis essen. Nee, aber wie hat es sich angefühlt, das so für dich zu entscheiden? Also ich meine, die Saison ist halt bei weitem nicht vorbei. Wahrscheinlich hat es einfacher gemacht zu wissen, dass du weißt, was nächstes Jahr ist, aber trotzdem, also ich meine.
Zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin, ja, um es mal kurz zu sagen, ich bin wirklich mit dem Thema durch. aktiver Radsport als Fahrer im Feld. Ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte jetzt einen Haufen Rückschläge in den letzten Monaten. Das geht bis ins letzte Jahr zurück. Ja, Kreuzbandabriss, sowas hilft natürlich nicht wirklich. Wäre ich ein Fußballer, wäre meine Karriere komplett, also wäre sowieso durch gewesen. Bin dann nach diesem Kreuzbandabriss doch erstaunlicherweise relativ schnell fit geworden, konnte mit den Jungs, das war Ende September, dieser Kreuzbandabriss, konnte aber schon im Dezember mit den Jungs ins Trainingslager und war da auch wirklich guten Mutes, okay, das könnte nochmal eine schöne Saison werden. Ja, allerdings stagnierte das dann ein bisschen und dann, ja, wie das so ist, machst du ein Blutbild, ja, und dann wurde dann alles kontrolliert und mein Hausarzt diagnostizierte mir eine Borreliose. Borreliose kommt durch einen Zeckenbiss und ja, ob das jetzt so gewesen ist oder nicht, jedenfalls mitten im April, ich wollte eigentlich Paris-Roubaix sehr gerne fahren zum letzten Mal, oder zumindest vielleicht zu meinem das letzte Mal. Das hilft dann natürlich nicht wirklich weiter. Stattdessen gab es dann so eine 2,5 Wochen Antibiotikum-Kur. So, dann war der neue Fokus gelegt auf die Belgien-Rundfahrt. Und kurz vor der Belgien-Rundfahrt bekam ich Herzrhythmusstörung. Und gut, und das alles hat jetzt nicht irgendwie
dazu beigetragen,
ne? Irgendwann kommt natürlich auch der mentale Faktor dazu. Ich wurde jetzt knallhart abgehangen bei den 4 Tagen von Dünkirchen und da habe ich für mich dann wirklich, also gerade nach dem Rennen hatte ich für mich gesagt, ey, du gehörst hier nicht mehr her und es ist Zeit, Platz zu machen. Und ich bin mit mir im Reinen, wie gesagt, wir haben uns das anders vorgestellt, André, das Team und ich, aber ja, es ist, wie es ist, und aber die Saison geht noch bis Oktober und bis dahin gebe ich mein Bestes und jetzt schauen wir mal, was da noch rauskommt.
Was mich da noch interessieren würde, ist, wie André reagiert hat. Ich meine, er ist ja mit dir zusammen rübergegangen, sicher auch halt, um dich als Unterstützung zu haben, ich meine, als Freund dabei.
Ja.
Also es ist wahrscheinlich eher weniger relevant, ob du jetzt irgendwie im Zug bist oder nicht, sondern glaube ich eher, damit er halt da nicht alleine ist in Frankreich.
Ja.
Also würde ich jetzt
definitiv. Nach wie vor. Ich habe André seinen Support und er hat meinen. Wir sind ja jetzt nicht nur jetzt Teamkollegen oder Kumpels, sondern wir sind auch Trainingspartner. Das waren wir eigentlich immer die ganzen Jahre über, dadurch, dass er ja in Hürth wohnt, Köln Hürth und ich in Belgien und wir unsere Eifelrunden standortmäßig hier trainieren und wir haben uns immer ausgetauscht und also von Andres Seite, wie gesagt, das ist sportlich gesehen ist das definitiv kein Erfolg und für mich das Jahr zu viel. Das kann ich so sagen.
Ja, apropos emotional, Marcel Kittel ist ja auch wieder bei der Tour oder zurück bei der Tour. Diesmal allerdings nicht im Rad unterwegs, sondern als Facebook-Experte fürs ARD. Ja, was haben wir dazu zu sagen?
Und großer gelber Trikotträger.
Und großer gelber Trikotträger, ja. Hat auf jeden Fall schon mal alle Maskottchen da umarmt, mehrmals. Sie auch Küsschen abgeholt.
Facebook-Experte.
Er hat es nicht gesehen, der hat ganz, glaube nee, also jeden Tag, glaube ich, Facebook,
ganz voll. Facebook Live. Du hast es noch nicht auf dem Schirm, aber
hast du Neuland ganz verpasst.
Für dich,
Facebook, Neuland. Der ist in dir vorbeigerollt. Nee, Facebook Live hat er ja gemacht.
Angefangen mit Radfahren, da habe ich, glaube ich, auch bei Facebook.
StudiVZ-Experte kannst du noch sein vielleicht.
Nee, aber Marcel tonte auch rum und ich bin mal gespannt, was in der Entscheidung sein wird nach der Tour. Es ist ja auch, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Ich würde es mir wünschen, aber eigentlich auch nur bei einem Team, bei Jumbo-Visma. Ich glaube, das einzige Team, was ihn mental so hinbringen könnte, dass er auch wieder erfolgreich wird.
Da würde auf jeden Fall auf alte Bekannte treffen, ja, nicht nur auf seinen Kumpel Toni, sondern auch
auf den Trainerstab. Auf den
Trainer, genau.
Ja. Das ist das neue Superteam, ne?
Ja. Nee, aber also. Nee, ich finde gar nicht so unbedingt, dass das Super, ich meine, vor ein paar Jahren war es halt Sunweb, die werden Cypher, also Mannschaftscypher Weltmeister, Dumoulin rasiert da irgendwie alles und jetzt ist es halt Jumbo-Visma, nur mit dem Unterschied, dass Sunweb eine Sekte ist und Jumbo-Visma halt nicht und man da eventuell auch längerfristig erfolgreich sein kann, aber ich glaube, die haben halt einen anderen Approach mittlerweile und so halt einen langfristigen Plan, dem folgen sie halt, und deswegen sind die jetzt gerade so gut, aber die können halt auch nicht wie das Team Sky über 3 Rundfahrten, glaube ich, so auf so einem krass hohen Niveau fahren. Und ja, die Ausrichtung ist halt einfach ein anderes. Ineos ist jetzt, die Ausrichtung ist halt einfach ein anderes. Aber die werden irgendwann auch das Problem haben, zum Beispiel wie Deceuninck, dass sie halt Fahrer abgeben müssen, weil die zu teuer werden und das Budget nicht da ist. Also das kommt halt auch mit dem Erfolg. Ich meine.
Ja, aber ich meine, es scheint ja jetzt so, dass sie da auch schon nicht an so an Stillstand interessiert sind, sondern
klar.
Tatsächlich direkt für die nächsten Jahre schon immer, also so zumindest die Gerüchteküche sagt das.
Der Name Dumoulin ist gefallen, ne?
Der Name Dumoulin ist gefallen, der Name
Kittelfeld
und so weiter.
Also die Rennfahrer jetzt, die werden ja nicht günstiger, so ein Wout van Aert, so gerne er es auch mag, aber ich meine, was der jetzt gerade alles gewinnt, der hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, ist jetzt das erste Jahr, im nächsten Jahr, er wird nicht minder erfolgreich sein, der Preis steigt halt auch und Krone wegen wird auch nicht günstiger, also ich meine, ein Teun ist auch nicht, also du hast halt irgendwie so eine Reihe an Rennfahrern, da brauchst du halt irgendwann das Budget von Ineos auch, um die halten zu können. Und es dann kommt jetzt so ein Problem.
Der ist auch nicht gerade billig.
Ja, nee. Da kommt jetzt zu so einem Problem, was die Koenig jedes Jahr aufs Neue hat. Und ich glaube, da musst du halt dann für dich als Team die Formel finden, da umzuzwitschen und zu sagen, okay, eigentlich fast egal, wen wir reinholen. Also schon wichtig, muss halt Talente sein, aber die Arbeitsweise muss halt immer die gleiche sein. So.
Wäre ja, glaube ich, in 1-2 Jahren, wenn diese Verträge alle dann so auslaufen, langfristig schon ein gutes Budget geplant hat, das LKT.
Wir holen Nils.
Vorsicht, scoutet Nils, schon, ne? Da oben.
Nils und Wout van Aert, das könnte eine gute Klassikertruppe werden, auf jeden Fall, glaube ich.
Ich räume jetzt schon ein bisschen was frei,
ja. Ja, sehr gut.
Mich hat eigentlich gewundert, dass du eben nicht so eine Groupie-Frage gestellt hast. So, wie ist eigentlich Dylan Groenewegen privat oder so, irgendwie sowas? Basti ist ein ganz großer Fan, zumindest mal von seinem Instagram-Account.
Ja, Dylan, ja, ich habe einige Zeit mit Dylan auf dem Zimmer verbracht, als Zimmerkollegen. Tour 2016, Tour 2017 waren wir ja jede Etappe auf dem Zimmer und wir haben das Ding auch durchgestanden bis Paris mit der Kirsche auf der Torte. Wie ist der privat? Der ist eigentlich relativ ruhig, so hat
macht nicht den Eindruck.
Doch, der ist relativ ruhig. Wasser liebt es auf jeden Fall Markenklamotten, ja. Von Gucci über Louis Vuitton Täschchen und
das ist ganz selten auch bei den Niederländern, oder?
So ja, Radsport. Ja, Rolex,
Thomas Decker,
Breitling, ein, so. Genau. Darauf steht er definitiv und aber ja, was sind halt wirklich Auszeichnungen, muss ich wirklich sagen. Da sitzt halt der richtige Kopf auf dem richtigen Körper, das ist ein Killer, der fährt über die Ziellinie und sagt, okay, das war geil, das mache ich morgen nochmal. Ne?
Ich habe jetzt so den Eindruck, dass er jetzt bei der Tour gar nicht so gut in Form ist, wie er dieses Jahr schon in Form war. Zumindest hätte ich gedacht, dass er wesentlich klarer der Favorit in den Sprints ist. Für mich ist das auch eher so Fanboy, das stimmt schon irgendwo, aber für mich ist das der einzig wahre Nachfolger von Mario Cipollini im Moment.
Ja, aber ich glaube, da musst du andere Umstände halt auch sehen bei der diesjährigen Tour. Das läuft halt auch nicht nach dem Schema F ab, sondern ist schon anders als die letzten Jahre. Definitiv. Und der Sturz, also wenn er nicht auf die erste Etappe gestürzt wäre und der hat nie nochmal Leadout gefahren und der hätte da gewonnen, gehen wir jetzt mal von aus, hätte er jetzt schon mal 2 Etappensiege und dann würde die Sache halt auch irgendwie schon anders aussehen, dann würdest du es halt anders wahrnehmen und der Sturz und nur ein Etappensieg in Anführungsstrichen lässt die Sache halt so ein bisschen bananig aussehen, aber zum Beispiel heute war er halt schlecht positioniert und deswegen nicht vorne und die anderen Tage waren ja nie wirklich ein reiner Sprint, das eine Ding, da was Sagan gewinnt, das war halt mega hart, da war er gar nicht mehr da, oder, glaube ich sogar.
Ja, genau.
Also das ist halt so, die Etappen waren halt auch nicht wirklich prädestiniert für reine Sprinter.
Ja, ist erstaunlich, ich hätte im Vorfeld auch gar nicht gedacht, ich habe es mir nicht so genau angeguckt, wie schwer das jetzt immer wieder am Schluss ist.
Aber
ja, relativ wenig reine Sprintetappen, ne? Ja, ich möchte mich wirklich aus dem Fenster lehnen und würde sagen, Dylan ist definitiv der schnellste Sprinter da im Feld. Ja,
würde ich ja spielen. Das sage ich ja auch.
Das ist,
also Champs-Élysées ist eine reine Sprintetappe, da kann man dann mal sehen. Ja. Wobei, Viviani ist schnell, der hatte ja da irgendwo, soll er einen Platten gehabt haben, ne? Als Dylan gewinnt.
Viviani ist schnell, richtig, aber wenn Dylan in der Position ist, frei sprinten kann, dann denke ich, ist es momentan der schnellste. Aber Caleb Ewan hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, aber der hat den Speed nicht. Der hat nicht, also bei diesen leichten bei komplett flach, ich glaube, der kriegt einfach die Watt nicht aus. Ich meine, wo sollen da die auch herholen? Das ist halt.
Das ist ja eh schon erstaunlich, wie gut das funktioniert, aber.
Aber jetzt habe ich trotzdem nochmal, auch meine Tour haben wir eigentlich längst abgehakt, schon bei dem Thema, bevor wir mit dir gesprochen haben. Aber ich weiß, da gab es irgendwann mal eine Aussage von dir nach der Tour 2016, hast du irgendwie gesagt, diese Massensprints sind nichts mehr für mich oder irgend sowas in die Richtung hast, glaube ich, gemacht. Mhm. War das nicht eigentlich rein taktisch
Ich weiß,
als Anfahrer keine gute Aussage. Also.
Ich bin dafür bekannt, dass ich oft die Wahrheit sage oder immer die Wahrheit, und die Wahrheit ist meistens hart und auch ja, mir gegenüber. Das war damals ja auch 2017, da habe ich noch in der Tour zu Dylan gesagt, ich sage, du, das ist hier meine letzte Tour. Sag ich, du bist ja ein aufstrebender Stern.
Aber die Aussage kam 2017 dann, oder?
Ja, sie kam. Ich habe es auf jeden Fall, ich habe es auf jeden Fall gesagt, richtig. Und ich habe das damals, also 2017 habe ich zu Dylan gesagt, ich sage, pass auf, du bist ein aufstrebender Stern und du brauchst bessere Lead-Out-Männer, weil du kannst schnell sprinten und das wird in den nächsten Jahren, denke ich mal, nur noch besser. So. Ja, wie sich das jetzt sowieso in den letzten zwei Jahren gezeigt hat. Und da war ich sehr ehrlich. Auf der anderen Seite stellt man sich damit natürlich auch immer schnell ein Bein. Ne? Ich wusste auch, das bedeutet für mich, ich habe das auch ganz klar mit dem Team kommuniziert, dass man sich dann, ja, wie soll ich sagen,
stellt sich selbst das Abstellgleis.
Ja, also, ja, wie gesagt, genau. Und deswegen war auch letztes Jahr klar, ich werde nicht zur Tour fahren. Ja, man hatte dann gesagt, okay, du bist nicht mehr bei Dylan im Sprintzug. Das war okay. Ich wurde dann für 2018 an Danny van Poppel gekoppelt. Bin dann mit ihm nicht zum Giro gefahren, weil meine Lebenspartnerin schwanger war zu dem Zeitpunkt. Und das Team hat gesagt, komm, pass auf, konzentriere dich auf die Familie und deshalb hatte ich jetzt auch nicht das Jahr, um Danny dann die Sprints zu vorzubereiten. Aber nee, da war, muss ich ehrlich sagen, was die Tour anbelangt, auch wenn es das Ziel war, jetzt mit André nochmal zur Tour zu fahren, habe ich immer auch zum Team kommuniziert, wenn ich 2019 in einer Form bin, wo ich sage, hey, das macht Sinn, ja. Und dass meine Position indiskutabel ist. Ne? Also nicht, dass hier noch zwei, wenn zwei, drei Leute besser sind, dann hätte ich immer gesagt, ich will nicht zur Tour, nur weil ich der Kumpel von bin, sondern ich möchte mit Leistung überzeugen und wenn das Sinn macht, dann gerne nochmal Tour. Aber sobald hier irgendwo ein Diskussionspunkt ist, dann definitiv nicht. Ne? Und es gibt viele Diskussionspunkte in diesem Jahr. Ich habe bei der Tour definitiv nichts mehr verloren. Und wie gesagt, hatten wir ja im Oktober, bin ich froh, wenn ich dann das Ganze auch abschließen kann. Ja.
Schönes Schlusswort und vor allem schön ehrliches auch.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber zum krönenden Abschluss dachte ich mir, zum Jubiläum bestücken wir unsere Playlist mal wieder. Das haben wir jetzt dieses Jahr eigentlich gar nicht mehr gemacht und letztes Jahr immer. Und jeder von uns wird kurz was raushauen, aber für Robert hatte ich mir schon überlegt, er soll sich mal einen Theme-Song für seine Karriere überlegen.
Da muss ich allerdings sagen, da hat hier mein Kumpel Max vorhin, deswegen, der kriegt jetzt hier zum Ende noch sowieso die Blumen, der hat gesagt, das kam sogar wie aus der Pistole, der sagt, Wenger Boys, Up and Down. Das denke ich, das beschreibt's wahrscheinlich sehr gut. Aber ich würde dazu noch einen Titel hinzufügen, wenn ich darf. Und das ist, ich weiß gar nicht den Interpreten, aber Time to Say Goodbye.
Also ist doch von
Sarah Brightman?
Andrea Bocelli.
Andrea Bocelli. Genau. Oh Mann, aber ey, da war irgendwas.
Alter, das ist ja genauso wie Helene Fischer sich wünschen. Aber gut.
Ja.
In dein Abschiedsjahr darfst du das.
Danke. Würde passen, ja.
Okay, dann haut jeder von uns noch einen raus. Ich fange einfach mal an. Ich habe in meinem kleinen Kalifornien-Urlaub dieses Jahr von meinem Freund Benny dort so eine, japanische, koreanische Künstlerin, Yeji heißt die, und das Lied heißt Rain Girl. Das ist mein Tipp.
Das hörst du immer, wenn du im Regen fährst?
Ja. Das ist mir so ein Party-Song für dich eigentlich.
Ja, gut, weil Europa gerade so ein bisschen am Abkratzen ist, wünsche ich mir Kate Tempest, Europe is Lost.
Ich wünsche mir,
ich
würde dann für die ganze Welt
den Earth Song von Michael Jackson.
Nicht ganz, Der Künstler nennt sich Stormzy und das Lied heißt Fossi Bob.
Ja, das habe ich auch schon die Woche gehört.
Geil Typ, und das ist wirklich so wie mein Spitznamenwitz geschrieben, Fossi Bob.
Das ist auch über dich, das Lied.
Und übrigens, alle da draußen, mich nicht einmal Fossi nennen, wenn ich mich nicht persönlich kenne.
Gibt's direkt aufs Maul.
Schon gar nicht meine Sportler, bitte.
Denn Kevin Hülsmanns läuft die ganze Zeit hinter Fossi her. Alright. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Dankeschön, Robert, dass du mit uns da warst.
Auch, ja.
Und unser Jubiläum gefeiert hast und wir mit dir deinen offiziellen Karriereende Bekanntgabe im Besenwagen.
Ich saß sehr oft im Besenwagen. Ja, ich saß sehr, sehr oft im Besenwagen. Ich weiß nicht, ich habe eine ganz geile Anekdote zu einer Besenwagenfahrt. Das war wirklich die beste Besenwagenfahrt, die ich je hatte.
Wollen wir definitiv hören.
Ja. Und zwar beim Rennen Paris-Bourges lohnt es sich definitiv mal in den Besenwagen zu steigen, weil das führt durch eine Weinregion. Und mich haben sie damals auch, ja, das war, ich glaube, 2000 und ich glaube, es müsste 2012 gewesen sein.
Da bin ich sogar gefahren.
Wer bist du? Ich glaube, das war 2000.
Das ist da, wo Digge gewinnt.
Nee, dann war es nicht 2012. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr, 2012, 2013. Knallhart abgehangen an den Hügeln, ich steige in den Besenwagen ein, hatte damals australische Begleitung mit Brad Lancaster, ja, und das Ding ist, dieser Besenwagen hat damals in mehreren Dörfern, die wir dann passiert haben, angehalten, und da war doch tatsächlich in jedem Dorf ein Weinfest, und die haben die Weinflaschen in den Besenwagen reingegeben, und die Fahrt, es ist kein Witz, wurde immer lustiger, und Brad Lancaster, Australier, wir hatten gut zu feiern.
Der Rest erklärt sich
selbst, richtig. Ja. Ja. Das war die geilste Besenwagen.
Das erinnert mich irgendwie an unseren Besenwagen.
Das ist echt das Resümee auch des Abends. Alle Australier haben ein kleines Problem.
Ja. Also wer
oder sehr viel Spaß.
Ja, wer Paris-Bourges von den deutschen Profis, Bora vielleicht, wer Paris-Bourges auf dem Zettel hat, kann man ruhig fahren. Zumindest bis zur Hälfte des Rennens. Und dann, danach hat man schon
freiwillig aussteigen.
Jetzt melden sich bei den ganzen Teams hier die Fahrer für Paris-Bourges an. Kann ich das vielleicht auch noch fahren?
Ja.
Das war die Jubiläumsausgabe des Besenwagens. Ein Jahr musstet ihr uns jetzt schon ertragen. Vielleicht werden noch mehrere Folgen. Wir verabschieden uns, wie immer präsentiert von Rafa, aus Corneli Münster, aus dem St. Benedikt. Ich sag tschüss.
Ciao, Kakao.
Ich sag auch tschüss. Ciao.
Ciao.